Ja, ich finde es schön, wieder hier stehen zu dürfen. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was heute noch alles kommt in der Predigt. Man nimmt sich ja immer so einiges vor, was man so erreichen möchte, auch in der Predigt. Und der funktioniert auch super, danke Eli. Er hat mich heute Morgen schon echt gerettet, weil ich saß da hinten heute schon wieder an diesem Rechner und es hat einfach nicht so funktioniert wie ich. Und er kommt ganz ruhig und steckt alles ein und alles funktioniert. Es ist immer toll, wenn man so Menschen hat hier in der Gemeinde, die sich auch mit sowas richtig gut auskennen. Und es ist nicht nur der Eli, das sind ganz, ganz viele, die da hinten einen tollen Dienst machen und den sehen wir oft gar nicht. Weil es muss einfach hier vorne klicken und es muss funktionieren. Danke. Ja, man überlegt sich so eine Taktik, wie kann ich was rüberbringen? Man überlegt sich so, wie mache ich das, dass das, was ich sagen möchte, wirklich rüberkommt. Und da sind wir schon beim Thema von heute. Alles Taktik. Mit Taktik versucht man so Ziele zu erreichen. Und wenn ich hier oben stehe, habe ich natürlich auch Ziele. Und einige Ziele. Eins ist zum Beispiel, möchte ich heute erreichen, dass mal niemand von euch einschläft, während ich predige. Und dass jeder mindestens mal eine Sache für sich selber mitnimmt, die er wirklich praktisch für sein Leben, für seine persönliche Situation mitnehmen kann. Dass er eine Begeisterung für das Wort Gottes einfach wieder mitnehmen kann. Und das Wichtigste, und ich denke, das ist nicht nur mein Ziel, sondern das Ziel unserer Gemeinde, dass jeder, der hier in einem Gottesdienst ist, im Lobpreis, in den Gebetszeiten, einfach eine persönliche Begegnung mit Gott hat und von ihr profitieren kann. Zum Punkt 1 kann ich nur sagen, ich versuche es interessant zu gestalten, immer wieder anders mal was Neues auszuprobieren und deshalb habe ich mich heute mal dran gemacht, mal eine Bibelstelle mit euch durchzugehen. Und das ist jetzt natürlich schon die erste Herausforderung, eine Bibelarbeit zu machen und dass ihr dabei nicht einschlaft. Ja, also ich werde versuchen, es zu schaffen. Das war jetzt auch mit einem ironischen Unterton gemeint. Wie sehen denn die Taktiken in dieser Welt aus? Wir kennen Taktik aus Sport oder aus Krieg. Und wenn man sich Wikipedia anguckt oder nachliest, ist Taktik die Kunst, ein Heer in Schlachtordnung aufzustellen. Taktik und Kriegsführung im Gottesdienst ist ja auch so ein bisschen komisch vielleicht für manche anderen. Es liegt vielleicht aber auch an mir selber. Ich habe so ein Faible für so diese BBC-Zusammenfassung, Originalfilme oder Filmmaterial aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ich bleibe da beim Durchzappen manchmal hängen. Meine Frau schüttelt dann immer den Kopf, was ich mir da so anschaue. Und eins davon ist jetzt zum Beispiel die Luftschlacht von England im Zweiten Weltkrieg. Sie war so grob von Oktober 1940 bis Mai 1941. Und hier ging es darum, dass Großbritannien versucht hat, die Lufthoheit über England zu behalten, um sich gegen England zu verteidigen, dass sie nicht eingenommen werden. Also das Ziel von der Luftschlacht war erstmal, den Status quo zu erhalten und dass der Krieg erstmal nicht verloren geht. Eine zweite wichtige Schlacht war der sogenannte D-Day. Am 6.6.44 sind die Alliierten in der Nähe von Cherbourg in der Normandie gelandet und haben unter Einsatz von 6.400 Schiffen bis zum 12. Juni 1944 326.000 Mann, 104.000 Tonnen Material und 54.000 Fahrzeuge gelandet. Mit den Mitteln von damals, in der Situation von damals, der Strand wurde verteidigt. Das Ziel war, sie wollten letztendlich Europa vom Faschismus, vom Nationalsozialismus befreien. Ich bin dankbar, dass diese zwei Schlachten mutig geführt wurden. Und es waren nur zwei Schlachten, die ich jetzt hier mal als Beispiel genommen habe. Und sie wurden geführt von Generälen und Taktikfüchsen. Aber kommen wir jetzt mal zu der Bibelstelle von heute. Ich möchte mit euch heute Lukas 10 durchgehen, Vers 1 bis 24. Wer letzten Sonntag Jürgens Predigt gehört hat, der wundert sich jetzt vielleicht, weil es schon wieder Lukas 10. Aber seid getrost, ihr seid nicht so verwundert wie ich letzten Sonntag, als ich so meine Felle davon schwimmen sehe, was predige ich denn heute? Also nochmal Lukas 10. Hören wir uns das mal an.
Danach bestimmte der Herr weitere 72 und sandte sie zu Zweien vor sich her, in jede Stadt und jede Ortschaft, in die er gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, Arbeiter aber sind nur wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nimm keinen Geldbeutel mit, keinen Sack, keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Tretet ihr in ein Haus ein, so sagt zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus bleibt, esst und trinkt, was ihr von ihnen bekommt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht von einem Haus ins andere. Kommt ihr in eine Stadt, wo man euch aufnimmt, so esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, nahe gekommen ist das Reich Gottes, bis zu euch. Kommt ihr aber in eine Stadt, wo man euch nicht aufnimmt, so geht hinaus auf ihre Straßen und sagt, selbst den Staub aus eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, schütteln wir ab vor euch. Doch das sollt ihr wissen, nahe gekommen ist das Reich Gottes. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag besser ergehen als dieser Stadt. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wären in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche gesessen und Buße getan. Ja, Tyrus und Sidon wird es im Gericht besser ergehen als euch. Und du, Kapharnaum, willst du etwa in den Himmel erhoben werden? Bis ins Totenreich wirst du hinabfahren. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verachtet, verachtet mich. Wer aber mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Die 72 kehrten zurück mit Freude und sagten, selbst die Dämonen, Herr, sind uns durch deinen Namen untertan. Das sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Vollmacht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. In dieser Stunde frohlockte er, erfüllt vom Heiligen Geist. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, Einfältigen aber offenbart hast. Ja, Vater, denn so hat es dir gefallen. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn ist, außer der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, außer der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Und nur zu den Jüngern gewandt sprach er, selig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und hören, was ihr hört und haben es nicht gehört.
Amen. Vielen Dank, Moni. Um Welten besser, als wenn ich das jetzt gemacht hätte. Schauen wir uns mal diese Bibelstelle gemeinsam an. Und ich halte mich gleich mal am Anfang nicht an die Reihenfolge, um euch zu zeigen, warum ich das hier so im Zusammenhang mit Krieg und Taktik bringe. Ich nehme den Vers 3. Geht! Seht, ich sende euch wie Schafen mitten unter die Wölfe. Gehen Schafe unter die Wölfe? Wohl kaum. Für was steht dieses Bild? Dieses Bild steht für mich für eine absolut feindselige Umgebung. Also wie ein Schaf bei Wölfen, wie das ausgeht, kann sich jeder vorstellen. Außer es sind sehr viele Schafe und irgendwann sind die satt, aber die hören eigentlich erst auf zu beißen und zu töten, wenn sich nichts mehr bewegt. Manche Schäfer können hier einiges davon erzählen. Die feindselige Umgebung ist auch in Lukas 9, Vers 41, sagt Jesus, oder spricht Jesus von einem verkehrten Volk und in Lukas 11, 29 von einem bösen Geschlecht. Es ist also eine feindselige Umgebung, von der Jesus spricht. Ich kann mir jetzt einen kleinen Werbeblock nicht so ganz verkneifen. Die Petra hat mir mal eine App empfohlen, die Studienbibel-App. Und da kann man ganz toll sich so Verse anschauen. Und jedes einzelne Wort ist nochmal entsprechend übersetzt. Und wenn man auf so einen gelben Pfeil da drauf drückt, kann man dann auch sehen, wo dieses Wort auch noch in der Bibel vorkommt. Ich finde die App genial und ich möchte es einfach mit euch jetzt mal kurz draufschauen. Dieses geht hin. Wenn man sich die Sachen anguckt, was da steht, allmählich, unbemerkt und heimlich entfernen, als militärisch sich mit seiner Armee zurückziehen, langsam weitergehend. Also dieses Wort oder diese Beschreibung, die auch Jesus dort sagt, und wenn man sich das in der Übersetzung anschaut, ist nicht dieses geht, hurra, wir ziehen voran. Nee, geht vorsichtig. Ihr bewegt euch in einem gefährlichen Umfeld. Es ist nicht easy. Und ich glaube, die Jünger, die konnten damals Hebräisch, die haben diese Feinheit verstanden. In was für eine Umwelt würden wir denn heute gehen oder die 72 schicken? Hat sich unsere Umwelt verändert? Ich glaube nicht. Ich sehe gerade, das macht jemand ein Foto davon. Alles gut. Wir tun auf unserer Webseite immer zusätzlich so Infomaterial zu der Predigt oft drauf tun. Ich habe das auch gemacht, da sind die Hardcopies und der Android-Link im Play Store für diese Google-App dabei. Also ihr könnt euch gerne auf unsere Homepage dann schauen, da findet ihr das dann. Aber du darfst gerne weiter fotografieren. Jesus weiß, was für eine Umgebung das ist. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, mal nachzulesen, wie er sie dann schickt. Wie schickt er denn die Jünger in dieses Übungsfeld, in diese Schlachtordnung? Danach bestimmte der Herr weitere 72 und sandte sie zu zweien vor sich her, in jede Stadt und in jede Ortschaft, in die er gehen wollte. Jürgen hat auch letztes Mal schon gesagt, stört euch nicht dran, wenn in eurer Bibel vielleicht 70 steht oder 72, das ist jetzt die Züricher Übersetzung, da die übersetzen es mit 72, es gibt auch Übersetzungen mit 70. Er schickt sie nicht alleine los, er schickt sie immer zu zweit los. Das ist doch schon mal bedeutsam, in eine gefährliche Situation nicht alleine reinzugehen. Weil alleine unterwegs zu sein heißt, ich kann Dinge nicht miteinander teilen. Ich habe niemanden, der mich mal ermutigt, wenn es mir nicht so gut geht. Ich habe niemanden, der mich aufhilft, wenn ich mal gefallen bin. Und im Kampf? Wir haben hier ein paar Kampfsportler. Alles eher individuelle Kampfsportarten, aber so in der Schlachtordnung, ja, ist es doch immer gut, wenn man jemanden hat, der einem den Rücken frei hält. Wenn man nicht alleine ist, der einem auch mal anfeuert, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und waffentechnisch? In der damaligen Zeit, oder die Jünger wurden ja losgeschickt, um Zeugnis von Jesus zu geben. Und in der damaligen Zeit galt das Zeugnis nur was, wenn es von mindestens zwei bestätigt wurde. Nur dann hat es einen Durchschlag. Nur dann war es aussagekräftig. Wenn es nicht nur einer gesagt hat, sondern mindestens zwei. Und er schickt seine Jünger vor sich her in jede Ortschaft, in die er gehen wollte. Das war so ein Stoßtrupp, so die Pioniere, die man vorschickt, um Wege und Brücken zu bauen. Braucht Jesus unsere Hilfe oder brauchte Jesus die Hilfe dieser Jünger? Ich glaube schon, weil die Jünger waren wirklich diejenigen, die vorgegangen sind und Brücken in die Herzen, Wege zu den Herzen der Menschen einfach aufgebaut haben. Wie meine ich das genau? Die 72 kamen in die Ortschaften und erzählten von Jesus. Sie brachten ihnen das nahe. Die Menschen waren dann vorbereitet. Sie haben gehört von zwei Zeugen, wer Jesus ist, was er tut. Und dann kam Jesus, weil er hat sie ja vor sich hergeschickt, dann kam Jesus und sie konnten sich Jesus anschauen. Ja, das stimmt, was die Jünger gesagt haben. Jesus ist das, wovon die Jünger reden. Sie konnten es sehen. Sie wurden nicht gedrängt zu einer voreiligen Entscheidung. Jetzt zieht Jesus gerade mal vorbei und entscheide dich jetzt. Es geht hier nicht um einen Staubsaugervertreter, der mal sagt, ich habe jetzt hier ein super Sonderangebot. Sondern die Menschen konnten sich darauf vorbereiten und konnten sich damit auseinandersetzen. Ich habe mir, in Jericho gibt es die Geschichte von dem Oberzöllner Zachäus, ich verwechsel mal Zacharias und Zachäus. Also von dem Oberzöllner Zacharias. Zachäus, okay. Mann, es gibt die Geschichte vom Oberzöllner Zachäus, der in Jericho ist. So ein kleiner Mann. Und der ist sowas von erpicht darauf, er will Jesus sehen. Er will ihn sehen. Der rennt durch den Ort vor, guckt, wo läuft, der klettert auf den Maulbeerbaum und will ihn sehen. Warum? Ich glaube, er hat zwei von diesen Jüngern vorher getroffen, die mit ihm gesprochen haben, die ihm erzählt haben, wer Jesus ist, die ihn neugierig gemacht haben, die sein Herz entzündet haben. Er wollte Jesus sehen, er wollte wissen, ist Jesus der, von dem die Jünger erzählt haben? Er wollte das. Was passiert? Jesus sieht ihn, lädt ihn ein und es verändert sein ganzes Leben. Er gibt die Hälfte seines Geldes ab. Er zahlt alles zurück. Es hat sein Leben verändert und noch das um ihn herum. Die Jünger haben den Weg vorbereitet im Auftrag von Jesus. Mit seinem Geist, aber vollendet hat er's. Jesus sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, Arbeiter sind nur wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Auch eine Taktik, oder? Jesus schickt seine Jünger mal in Unterzahl in gefährliches Gebiet. Also wir kennen unsere Taktiken doch eher vom Sport, vom Fußball. Guck, dass ihr eine 2-1 oder 3-1 Situation habt, Doppelpassspiel um den einen, Tor, fertig. Das ist doch die Taktik, die wir lernen. Aber Jesus schickt die Jünger in Unterzahl los und sagt ihnen, also das ist gar kein Problem für Jesus. Aber sollen sie damit zufrieden sein? Nein. Und jetzt kommt der letzte Werbeblock für heute. Bittet. Er sagt, bittet für Arbeiter. Und dieses bittet, wenn man sich das mal anschaut, das kommt aus einem Mangel heraus. Also nicht, bitte Mama, ich hätte heute kein Marmeladenbrot, sondern Nutella-Brot, sondern aus einem Mangel heraus. Ein Erflehen, etwas nötig haben, ein Bedürfnis haben. Aus diesem Mangel heraus fordert er seine Jünger auf zu beten. Das erinnert mich an diese Geschichte von dem Waldarbeiter, der am Sägen ist von dem Baum und gesägt hat. Und dann kam der Wanderer vorbei und meinte, ihre Säge ist doch stumpf, sie müssen die mal sägen. Und er sagt, schärfen. Und er sagt, keine Zeit, ich muss sägen, ich habe keine Zeit zum Schärfen. Die Jünger hier werden aufgefordert, aus ihrem Mangel heraus zu beten. Aber für was? Nicht dafür, dass sie viele Leute erreichen, dass sie gute Gespräche führen, dass das gelingt, was sie vorhaben, sondern sie sollen perspektivisch dafür beten, dass noch mehr Menschen, noch mehr Arbeiter kommen, dass Menschen kommen, dass letztendlich auch die Menschen, die sie erreichen, wieder zu Arbeitern werden. Das ist das Ziel, was da dahinter steckt. Ich möchte jemanden erreichen, dass er zum Arbeiter wird. Betet für mehr Arbeiter. Sollten wir auch mal anfangen, perspektivisch zu beten. Für das Ziel, was eigentlich dahinter steckt. Nehmt keinen Geldbeutel mit. Kein Sack, keine Schuhe und grüßt niemand unterwegs. Tretet ihr in ein Haus ein, so sagt zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, wird er zu euch zurückkehren. Was für ein Bild. Mit leeren Händen und unfreundlich durch die Gegend zu ziehen und dann noch hoffen, dass man jemanden erreicht. Schauen wir uns mal die Taktik aus der Situation von damals an. Die Jünger sollten ohne irgendwelche Versorgung, ohne irgendwelche zusätzlichen Dinge losziehen. Sie sollten sich ganz darauf verlassen, was Gott in ihrem Leben tut. Die Abhängigkeit war nicht von dem Sack auf dem Rücken, von dem Geldbeutel in der Hosentasche, sondern die Abhängigkeit, die Versorgung, der Schutz lag bei Gott. Das war schon ein Zeugnis. Das war schon dieses Zeugnis. Ich verlasse mich auf Gott. Das sahen die Leute. Und alles andere sollte die Leute auch nicht davon abhalten, zu erkennen, wer Gott ist, wer Jesus ist. Nicht die Sachen, die sie mit sich rumschleppen, die Sachen, die sie dabei haben. Es gibt eine echt coole Autowerbung. Ja, ich weiß nicht, wer sie von euch gesehen hat. Ein junges, hübsches Mädchen kommt total durchgestylt die Treppe runter und der Papa gibt ihr ganz souverän den Autoschlüssel vom neuen, großen, super Auto. Sie geht auf die Party, fährt vor dem Haus vor, roter Teppich. Sie steigt aus, sieht wirklich toll aus und läuft rein. Und was machen die Jungs? Die schauen aufs Auto. Auf dieses tolle Auto. Also der Vater hat sein Ziel erreicht, ja. Also und hier ist es ähnlich. Die Jünger sollen nichts mitnehmen, was die Menschen davon abhalten kann, ja, auf Gott zu schauen. Sie sollen sehen, wie wirkt Gott. Wie wirkt Gott in ihrem Leben? Wie wirkt Gott, wie er mitgeht? Sie sehen das und sie sind Zeugnis davon. Letztendlich, da kommt ein Reicher mit vielen Ringen an den Fingern und mit viel Geld und Gepäck. Den nimmt man doch leicht auf. Man könnte ja noch was haben davon, oder? Jetzt kommt einer, der einem den Frieden wünscht, der nichts dabei hat. Und den nehme ich auf. Dem höre ich doch auch ganz anders zu. Da überlege ich mir doch gar nicht, wo hat denn der die Kohle her? Sondern ich frage mich, warum kommt er und warum möchte er mir so viel Gutes tun. Wenn man Friede wünscht, diesem Haus, und man nicht und dieser Friede nicht angenommen wird, dann ist es so. Hat nichts mit den Jüngern zu tun. Das ist die Entscheidung der Menschen dort. Und dann gehen wir weiter. Freundlichkeit. Also, für orientalische Verhältnisse sind wir Schwaben vermutlich alles Muffel. Ja, also so dieses standardisierte zwischen 9 und 16 Uhr Mahlzeit. Ja, ich weiß nicht, wer das kennt, also bei uns ist das leider so in der Firma. Das ist für orientalische Verhältnisse unfreundlich. Wenn man sich dort getroffen hat, hat man geredet. Man hat sich ausgetauscht. wo kommst du her, wer bist du, was, man kam ins Gespräch. Oft war es mit einem Essen verbunden. Man hat gemeinsam gegessen und Zeit miteinander verbracht. Ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus es nicht darum ging, dass er dieses Essen oder diese Zeit miteinander den Jüngern nicht gegönnt hat. Aber es ging ihm darum, keine Zeit zu verschwenden. Es war ihm einfach wichtig, dass diese Botschaft, die sie weitergeben sollten, das Reich Gottes ist nahe, dass diese Botschaft kommuniziert wird, weitergesprochen wird, dass der Weg gegangen wird. In diesem Haus bleibt, esst und trinkt, was ihr von ihnen bekommt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht von einem Haus ins andere. Die Jünger sollten den Menschen begegnen. Und sie sollten das annehmen, was die Menschen ihnen geben. Sie sollten das aber auch aus einer Position heraus tun, zu wissen, wer sie sind. Sie sind die Arbeiter Gottes und sie sind es wert, was zu essen zu kriegen. Also nicht diese falsche Demut, ach nee, brauche ich nicht, macht euch keine Umstände, sondern sie durften wirklich auch selbstbewusst auftreten. Sie durften sagen, ja, ich bin hier, ich habe was zu sagen und danke fürs Essen. Also nicht diese falsche Demut einfach zu haben. Aber auf der anderen Seite sollten sie auch nicht das Beste ständig für sich suchen. Jetzt haben wir da einen Kranken geheilt, vielleicht einen Toten auferweckt, weil die Jünger sollten ja das tun, was Jesus getan hat. Und plötzlich kommt der Bürgermeister und meinte, hey, ich habe hier ein cooles Haus, Einliegerwohnung, Swimmingpool draußen, könntest doch da mal einziehen, dann bleibst du ein bisschen länger hier, wir machen regelmäßig tolle Feste und so, bleib doch einfach hier. Cooles Angebot, wenn man barfuß die ganze Zeit durch die Wüste da gelaufen ist. Nein, es geht nicht darum, sich das Beste dann zu suchen, sondern es geht darum, den Menschen das Reich Gottes nahe zu bringen und sich nicht von sowas ablenken zu lassen. Auch so ein Umzug mit leichtem Gepäck kostet Zeit, vor allem wenn man die Gastrituale dann dort noch alle durchlaufen muss. Es war wichtig, den Menschen das nahe zu bringen. Kommt ihr in eine Stadt, wo man euch aufnimmt, so esst, was euch vorgesetzt wird. Erinnert mich so ein bisschen an Apostelgeschichte 10, wo Petrus dann da sitzt in seinem Traum und dann ein Tuch vor sich sieht, was er alles essen soll. Aber ich glaube, hier geht es wirklich darum, diese Speisegebote, die waren auf der Strecke einfach unterschiedlich. Man hat unterschiedliche Dinge gegessen. Und jetzt kann man natürlich vortrefflich darüber diskutieren, ob man das isst oder nicht. Man kann vortrefflich darüber diskutieren, wasche ich Hände und Füße oder nur die Hände oder nur den Fuß oder so. Ja? Also bringt es irgendjemand zu Gott? Zeigt es irgendjemand, dass Gottes Reich näher kommt? Das sind Diskussionen, wie sagt man bei uns, um Kaisers Bart. Ja? Also das sind Diskussionen, die bringen nichts. Die halten die Menschen nur davon ab, Gottes Reich näher zu kommen. Die Pharisäer waren spezialisiert darauf. Die konnten um Kaisers Bart jederzeit diskutieren. Diskutieren wir manchmal über sowas? Wahrscheinlich nicht, gell? Sie sollten Gottes Reich den Menschen näher bringen. Und wie sollten sie das tun? Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, nahe gekommen ist das Reich Gottes bis zu euch. Sie sollten Zeugen sein von Jesus. Sie sollten das tun, was Jesus getan hat. Und Jesus heilte Kranke. Er gab ihnen Vollmacht, seine Botschafter zu sein. Er gab ihnen die Vollmacht, damit auch das zu tun, was er tat. Ein halber Satz in diesem Abschnitt. Und ich denke, für ganz, ganz viele ist das der zentrale Satz in Lukas 10. Ein halber Satz. Das sind doch die Siege, die wir gerne einfahren wollen. Das sind doch das, was wir gerne haben wollen. Das sind die Schlachten, die wir führen wollen und gewinnen wollen. Aber Was ist das Ziel von Jesus? Was ist seine Taktik? Wo will er denn mit den Jüngern hin? Darum lesen wir jetzt einfach mal weiter und ich hoffe, ihr kommt noch mit und seid noch wach. Kommt ihr aber in eine Stadt, wo man euch nicht aufnimmt, so geht hinaus auf ihre Straßen und sagt, selbst den Staub aus eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, schütteln wir ab vor euch. Doch das sollt ihr wissen, nahe gekommen ist das Reich Gottes. Die Jünger machen deutlich, dass die Entscheidung bei den Menschen liegt in dieser Stadt. Die Menschen haben die Entscheidung zu treffen, ob sie das Reich annehmen oder nicht. Die Menschen haben die Wunder gesehen und sie haben gehört, dass das Reich Gottes nahe ist, aber sie haben es nicht angenommen. Hier werden jetzt die Jünger direkt zu einer symbolischen Handlung aufgefordert. Sie sollen sich den Staub von den Füßen einfach wegwischen. Ich hab mich gefragt, warum sollen die das tun? So richtig symbolisch. Ich glaube, das ist hat was mit unserem Herzen zu tun, mit dem menschlichen Herzen. Dass wir uns auch nochmal was klar machen, indem wir eine Handlung vollziehen. Dass wir wirklich alles zurücklassen in diesem Ort. Und nicht nur den Staub, sondern vielleicht auch die Gedanken, die in meinem Herzen selber drin sind. Habe ich jetzt alles richtig gesagt? Hätte ich dem einen Bauern beim Pflügen vielleicht praktisch helfen sollen, als ihn nur voll zu labern? War ich zu unfreundlich zu der Person? So diese Selbstzweifel, diese Gedanken darüber, was habe ich getan oder nicht getan? Sie sollten einfach frei weitergehen, alles zurücklassen, nicht aus dieser Niederlage einfach resignieren. Einfach weitergehen, alles zurücklassen. Es geht hier nicht darum, leichtfertig damit umzugehen. Ich glaube nicht, dass die Jünger leichtfertig unterwegs waren. Sie haben sich Mühe gegeben, sie haben einiges riskiert, sie waren unterwegs. Aber nicht sie treffen die Entscheidung, sondern die Menschen, die dort sind. Und diese Entscheidung, wie alle Entscheidungen, die wir Menschen treffen, haben Konsequenzen, oder? Ich sage euch, Sodom wird an jedem Tag besser ergehen als dieser Stadt. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wären in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche gesessen und Buße getan. Ja, Tyrus und Sidon wird es im Gericht besser ergehen als euch. Und du, Kapernaum, willst du etwa in den Himmel erhoben werden? Bis ins Totenreich wirst du hinabfahren. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, und mal den Ausschnitt da oben und den See Tiberias rausgezogen, wo ihr seht, hier müsst ihr irgendwie einen Pointer geben, glaube ich. Hier Chorazin, Bethsaida, Kapernaum, Nazareth, also alles liegt so in einem Bereich. Kapernaum galt als die Heimatstadt von Jesus, nachdem er aus Nazareth weggezogen ist. Das lesen wir in Matthäus 4. Die Stadt hatte so 1500 Einwohner. Und ich habe irgendwo mal gelesen, ich habe es leider nicht mehr gefunden, dass in diesem Gebiet er ungefähr ein Drittel aller seiner Wunder getan hat. Chorazin war ziemlich nahe bei Kapernaum dran. Und in der Stadt Bethsaida zum Beispiel war die Speisung der 5000. Also alle diese Städte haben die Wunder Jesus erfahren. Gesehen. Und Tyros und Sidon, das ist da, wo die zwei roten Pfeile hier oben sind, das waren heidnische Städte. Das waren Städte, die Gott nicht kannten. Und trotzdem sagt Jesus, wer euch ablehnt, dem wird es besser ergehen, als denen, die euch kennengelernt haben. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verachtet, verachtet mich. Wer aber mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Hier ist ganz klar für uns klar, woher kommt die Autorität der Jünger? Jesus hat seine Autorität von Gott und die Jünger von Jesus. Ist klar, oder? Damals war das nicht klar. Uns ist das heute klar. Gehen wir mal in die Bibel, in einen anderen Vers im Lukas-Evangelium. Lukas 20, Vers 8, 2 bis 8. Sag uns, aus welcher Vollmacht du das tust oder wer dich dazu bevollmächtigt hat. Also die ganzen Wunder, die ganzen Predigten. Er antwortet ihnen, auch ich will euch eine Frage stellen. Sagt mir, die Taufe des Johannes, stammt sie vom Himmel oder vom Menschen? Sie aber berieten sich und sagten zueinander, sagen wir vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir vom Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworten, sie wüssten nicht woher. Da sagte Jesus zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Die Pharisäer, die wollten unbedingt wissen, woher kommt diese Autorität? Woher kommt diese Vollmacht? Sie waren neugierig darauf. Und Jesus erzählt es ihnen nicht. Er sagt es ihnen nicht. Und auch hier sehen wir seine Taktik. Er stellt eine Gegenfrage. Ich komme hierauf nochmal zurück. Die 72 kehrten zurück mit Freude und sagten, selbst die Dämonen, Herr, sind uns durch deinen Namen untertan. Sie freuten sich. Wie lange die Jünger unterwegs waren, finden wir nicht in der Bibel. Wir wissen es nicht. Also ich zumindest habe es nicht gefunden. Aber nochmal die Karte. Hier unten Jericho, der obere blaue Pfeil. Der blaue Pfeil ist Jerusalem. Und Jesus schickte seine Jünger vor in alle Orte, in die er gehen wollte. Und wenn sie hier oben gestartet sind, sind sie hier runter und dahin. Das war so das Gebiet, in dem die Jünger unterwegs waren. Ich gehe davon aus, dass wir hier nicht von Tagen reden, sondern eher von Wochen und von Monaten. Und ich glaube auch, oder ich weiß, dass Jesus blieb ja dort. Er hat da vielleicht eine der anderen gedrückt, die wir lesen in der Bibel. Also die Jünger kommen nach einer sehr, sehr langen Zeit zurück, sehen endlich Jesus wieder, den sie lieben. Sie sehen ihre 71 Kollegen wieder, die auch viele Dinge erlebt haben. Und jetzt stellt euch mal das vor. Hey, Johannes, was hast du erlebt? Ich habe Kranke geheilt, Pest, Lepra. Ich habe Gift getrunken. Auf Schlangen sind wir getreten. Alles kein Problem. Gott war mit uns. Gott ist groß, Gott ist Hammer. Diese Begeisterung von diesen 72, die da sind, wie sie einfach diese Stimmung, die sie da hatten. Die Jünger freuten sich. Sie haben Schlachten geschlagen und haben gewonnen. Sie haben Dämonen ausgetrieben. Und dann bringt Jesus diesen Satz. Da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Uff. Also für mich gibt es zwei Blickwinkel auf diese Aussage von Jesus. Der erste ist, Jesus war im Geist bei den Jüngern und davon bin ich fest überzeugt, dass er das war. Und er sah, wie die Jünger die Schlachten geschlagen haben und sie sahen Satan fallen, wie seine Herrscher verloren haben. Er hat es beobachtet. Eine andere Auslegung dieses Verses, die ich persönlich noch viel spannender finde, ist, Jesus hat gesehen, woran Satan gescheitert ist. Woran ist er denn gescheitert? Da, Samuel laut. An seinem Stolz. Ich habe dich jetzt angeguckt, weil Satan war ein Lobpreisleiter vor dem Thron Gottes, der Lobpreisleiter. Und er war so stolz darauf, was er kann. Er war so stolz darauf, Anbeter zu sein, dass er selber angebetet werden wollte. Satan ist gefallen in seinem Stolz. Von dem her, denke ich, ist es durchaus auch angebracht für die Jünger, mal drauf zu schauen. Bin ich stolz? Denn, seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Vollmacht über alle Gewalten des Feindes und nichts wird euch schaden. Wer hat's gegeben? Jesus. Genau. Von wem sie das erhalten haben, ist ihnen jetzt klar. Und er beschreibt auch im Endeffekt damit die Erfahrung, die die Jünger damit gemacht haben. Die Jünger haben die Erfahrung gemacht, dass das funktioniert und dass das stimmt. Aber ist das Jesus Ziel? Ist es das, was Jesus für unser Leben, für das Leben der 72 haben wollte? Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben stehen. Ziel ist es, das Reich Gottes weiterzugeben. Ziel ist es, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Ziel ist es, dass die Namen der Jünger im Himmel aufgeschrieben stehen. Das ist das Ziel. Und der Auftrag, diese Schlachten zu schlagen, das zu tun, was er ihnen aufgetragen hat, da war das Ziel, Menschen damit in Verbindung zu bringen, Menschen mit Gottes Wort in Verbindung zu bringen, Menschen davon dazu zeigen, dass Gottes Reich nahe ist, Menschen frei zu machen von Bindungen, Menschen einfach neu freizusetzen und dafür zu sorgen, dass deren Namen auch im Himmel aufgeschrieben sind. Jetzt nochmal zu dem Halbsatz. Was ist denn unser Ziel? Wollen wir bei Gott sein oder wollen wir auf dem Schlachtfeld sein? In dieser Stunde frohlockte er, erfüllt vom Heiligen Geist. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, Einfältigen aber offenbart hast. Ja, Vater, denn so hat es dir gefallen. Wer frohlockt da? Jesus. Jesus freut sich. Jesus hat einfach Freude dran, was die Jünger erreicht haben. In Matthäus 5 lesen wir, Jesus tut nur das, was er den Vater tun sieht. Jesus freut sich. Damit freut sich für mich auch der Vater, weil er sieht den Vater sich auch jubeln und jauchzen darüber, dass die Jünger diesen Weg gegangen sind. Dass sie es geschafft haben, dass weitere Namen im Himmel aufgeschrieben werden. Ich glaube, da oben sitzt ein Engel, der die Namen aufschreibt und der sich freut, wenn ihm der Arm abfault vor lauter Schreiben. Das ist das Ziel. Wer möchte denn von euch Jesus eine Freude machen? Fang an, Gottes Reich deinen Nachbarn zu bringen. Fang an, mit Perspektive zu beten. Fang an, dich auf das zu konzentrieren, was Gott dir ins Herz gelegt hat. Fang an, Gottes Reich weiterzugeben. Hier habt ihr eine Chance. Freut euch. Dieses Konzert, ladet Leute ein. Ihr habt die Möglichkeit, mit Menschen da in Verbindung zu treten. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, außer der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, außer der Sohn. Und dem es der Sohn offenbaren will. Und nur zu den Jüngern gewandt sprach er, selig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Alles ist Jesus übergeben worden und er hat es mit seinen Jüngern geteilt. Er will uns den Vater offenbaren. Und hier komme ich nochmal auf Lukas 20 zurück. Den Pharisäern wollte er es nicht offenbaren, wer er ist, sondern nur seinen Jüngern. Ich glaube, Jesus will es den Menschen offenbaren, wer er ist, die das Herz dafür haben, wo das Herz vorbereitet ist, wo das Herz einfach dafür vorgesehen ist oder vorbereitet ist. Und ich glaube, genau dafür waren die Jünger unterwegs. Die Jünger waren dafür unterwegs, die Menschen vorzubereiten auf dem Weg, den Jesus dann geht. Und Jesus weiß auch, was es für die Jünger bedeutet, dabei zu sein. Was es für ein Vorrecht ist und wie es sie stärkt. Und ich möchte auch diese Dinge sehen. Ich möchte auch diese Dinge erleben. Ich möchte auch mit Jesus unterwegs sein. Und wer meine Predigt gehört hat auf der Konferenz, er merkt, wie das immer noch um diese Reise geht, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich komme jetzt schon zum Schluss mit einer Frage. Was ist der Unterschied zwischen den 72 Jüngern und uns heute? Wir kämpfen immer noch nicht gegen Fleisch und Blut, sondern immer noch gegen die gleichen Mächte wie damals. Für mich persönlich ist der Unterschied, Ostern und Pfingsten. Die 72 Jünger folgten Jesus nach und sandte sie aus. Jesus am Kreuz hat die Schlacht gewonnen. Er hat da gesiegt. Und an Ostern ist er gestorben und an Pfingsten hat er uns auch noch seinen Heiligen Geist gegeben, zukommen lassen, mit dem wir jetzt unterwegs sein dürfen. Und der Heilige Geist hilft uns eben, dass wir damit unterwegs sein dürfen und damit unterwegs sein können. Wir sollen und wir dürfen uns auch aufmachen mit seinem Geist, mit seiner Autorität gehen, in die Schlachten zu führen, in die er uns führt. Nicht die Schlachten, die wir uns raussuchen, sondern die Schlachten, in die er uns führt. Ziel ist es aber nicht, die Schlachten zu schlagen, sondern Ziel ist es, dass unsere Namen im Himmel stehen. Ziel der Schlachten ist es, sie zu schlagen, damit noch mehr Namen im Himmel geschrieben stehen. Damit Menschen das einfach erreichen und sehen. Damit Menschen frei werden von dem, wie sie gebunden sind hier auf der Erde. Zum Abschluss möchte ich noch ein Zitat von Winston Churchill bringen. Er hat es im britischen Unterhaus 1940 gesagt. Nie zuvor in der Geschichte menschlicher Konflikte hatten so viele, so wenigen, so viel zu verdanken. Das war die Rede von Winston Churchill, wo er sich bedankt hat oder wo er honoriert hat, was die Luftschlacht über England betrifft. Was meint er damit? Noch nie in der Geschichte menschlicher Konflikte hatten so viele, ganz Großbritannien, so wenigen Royal Air Force Piloten, 544 sind gefallen, so viel ihre gesamte Freiheit zu verdanken. Ich würde das heute so formulieren. Auf Golgatha hat einer alles für jeden getan, für dich getan. Er hat gewonnen und alles, was er hatte, für dich gegeben. Seine Strategie und seine Taktik ist aufgegangen. Und jetzt ist es an dir und an mir zu entscheiden, was mache ich mit diesem Sieg in meinem Leben? Amen.